Liebe Gemeinde, wir hören auf ein paar Worte aus der Weihnachtsgeschichte, die Hirten betreffen. Und als die Engel von ihnen nach oben gen Himmel wieder fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen und nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die das kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Liebe Gemeinde, nach so viel Tradition, Weihnachten zu feiern in Deutschland, ganz besonderes Weihnachtsland irgendwie auf der Welt, das deutsche Gemüt und Weihnachten verbindet sich ganz tief. Da ist es mal interessant zu fragen, wie war das eigentlich am allerersten Weihnachten, als ich noch keine Tradition, als ich noch keine Legende, als ich noch keine Weihnachtsgeschichte, als ich noch kein Weihnachtsmärchen bilden konnte. Ganz am Anfang, als noch keine Verzerrungen stattfanden, als nicht noch schon Dinge dazukamen, die nicht dazugehörten. Das allererste Weihnachten, das reine, pure, historische Weihnachten. Als die Kabarettisten unseres Landes noch keinen Anlass hatten, über Weihnachten herzufallen, und es ist ein gefundenes Fressen für Kabarettisten geworden, das Weihnachten von heute. Süßer die Kassen nie klingeln und was es da für schöne Umtextungen gibt. Oder schrille Nacht, eilige Nacht, Umsatz steigt, Hertie lacht, kennen Sie vielleicht auch. Das Tollste, was ich mal hörte, worüber ich am lautesten lachen musste, war, als Lore Lorenz vom Düsseldorfer Komödchen noch lebte und in einer satirischen Weihnachtssendung plötzlich zum Fundbüro oder wo man da hingeht, wenn man so eine Idee hat, nicht Fundbüro, sondern so eine Stelle, wo man was anmelden kann, sagt, ich habe eine ganz tolle Idee, wir müssen im Juni nochmal Weihnachten feiern, das kurbelt die Wirtschaft nochmal an. Weihnachten, ein Wirtschaftsfaktor, kennen wir alles. Aber das erste Weihnachten, als noch keine Zeit war, dass sich solche Verzerrungen bilden konnten, die dann so ein Anlass sind, sich auch lustig zu machen über das, was aus Weihnachten geworden ist. Wie war es da? Versetzen wir uns mal da hinein. Nachdem ihnen die Engel erschienen waren, eilten die Hirten in den Stall von Bethlehem, um das Kind zu sehen. Es wird in Lukas ja berichtet, wie sich der Himmel öffnete und die Engel sprachen und sangen und gewöhnliche Schafhirten, die da bei ihren Herden wachten, denen wurde die Botschaft gebracht. Also das völlig Übernatürliche, Engel und so, das fand im Rahmen einer ganz natürlichen Umgebung statt. Und die Reaktion der Hirten war auch ganz schlicht: Lasst uns gehen und sehen, wovon wir gehört haben. Aus diesem spontanen Verhalten können wir sehen, dass die Zuwendung, die Reaktion auf das, was Gott getan hat, auch ganz eine natürliche Handlung sein kann, wie andere Handlungen des Lebens auch. Stellen wir uns vor, wir seien bei den Schafhirten auf den Hügeln von Palästina. Wir hätten auch Engel gesehen und gehört und seien nach Bethlehem geeilt. Und nun öffneten wir die Tür und ständen in der Gegenwart von Maria, Josef und dem Kind. Und sicher würden sich uns auch Fragen stellen: Wer ist wohl dieses Kind? Wir sehen erstens ein wirkliches Kind. Jesus Christus, keine Idee, keine Philosophie, kein religiöses Erlebnis oder so. Ein kleiner Säugling, vielleicht hat er gerade geschrien, vielleicht hat er gerade geschlafen, vielleicht hat er gerade genuckelt. Der Laute von sich gibt, wie andere Kinder auch. diese Beobachtung allein, die könnte uns zu einer ganzen eigenen Abhandlung führen über diese Dinge, die aus Jesus Christus gemacht worden sind. In New Age von heute, in der Esoterik, eine Christus-Idee, eine Christus-Energie, ein kosmischer Christus und all sowas. Sie widerspricht der Anschauung, dass Jesus ganz historisch kommt. Kann man denn an Jesus heute nur noch abgehoben glauben, entfernt von dieser Welt? Weihnachten heißt doch gerade, er kommt in unsere Wirklichkeit hinein. Es bedeutet keinen Grund anzunehmen, dass Jesus irgendwelche besonderen Merkmale aufweist. Wenn die Künstler das so tun, wie zum Beispiel Rembrandt so wunderbar, dass von diesem Kind immer ein Lichtschein ausgeht. Sie kennen diese Weihnachtsbilder, ja? Und wenn wir dieses Licht symbolisch verstehen, so ist nichts daran auszusetzen. Aber so wie wir das für mehr als ein Symbol halten, was wir da kennen, auf diesen Bildern, wird es gefährlich. In der Realität gab es nämlich weder um den Kopf des Säuglings noch um den Kopf der Maria einen Heiligenschein. Obwohl sich Jesus als Baby also durch keine äußeren Merkmale von anderen Säuglingen unterscheidet, ist er doch ein besonderes Kind. Er ist nämlich von einer Jungfrau geboren worden. Vom biblischen Standpunkt her ist das wirklich so geschehen. Ein historisches Ereignis. Als der Engel Maria ankündigte, dass sie schwanger werden würde, fragt sie nämlich erstaunt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Das heißt also, sie wunderte sich, weil sie eine ganz normale, aufgeklärte junge Frau von damals war, wie wir heute uns wundern würden. Das Entscheidende in diesem Zusammenhang ist ja, dass Gott eigentlich selbst der Vater dieses Kindes ist. Der Engel hatte Maria gesagt, als sie fragte, das heißt für uns auch, wir dürfen Fragen stellen an unseren Glauben, weil wir ihn ja verstehen wollen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. An dieser Stelle ist vielleicht möglich darauf hinzuweisen, dass Gott nicht nur deshalb der Vater des Kindes ist, weil er durch sein besonderes Eingreifen seine Geburt verursacht hat, sondern schon, die Bibel sagt es an anderen Stellen, seit aller Ewigkeit her der Vater Jesu Christi ist. Das kleine Kind, das hier in der Krippe liegt, ist ja die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes. Christen glauben an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das Kind ist der Gott, der menschliche Gestalt angenommen hat und den ich deshalb in der sichtbaren Welt erfahren kann. Aber es hat ihn vorher schon gegeben. Jetzt, wo wir wissen, wer das Kind in der Krippe ist, müssen wir uns die Frage stellen, warum eigentlich ist Gott in diese Welt gekommen? Es ist interessant, sich diese Frage mal zu stellen. Warum? Im Konfirmandunterricht gab es dieses Jahr ein richtig schönes Erstaunen bei einigen Konfirmanden. Es hat mich gefreut. Daran sieht man, sie haben wahrscheinlich das erste Mal so richtig nachgedacht und begriffen, warum eigentlich. Als wir darauf kamen, Jesus ist geboren worden, weil Gott die Welt liebt. Das heißt, er interessiert sich für uns. Aber warum ist er auf diese besondere Weise gekommen, könnte man weiter fragen, nämlich als kleiner Säugling. Er hätte es doch anders machen können. Warum hat er beschlossen, in einer Krippe zu liegen, von einer menschlichen Mutter versorgt zu werden, so schwach? Gott hat diesen Weg gewählt, weil er durch sein Kommen der zentralen Not von uns begegnen will. Er kam nämlich nicht, um menschliche Vorstellungen über den Messias zu befriedigen. Das war ja die Enttäuschung der Juden. Jesus hat die Herrschaft der Römer nicht beendet. Obwohl viele Juden dies angenommen hatten vom Messias. Wenn Gott diese Absicht gehabt hätte, wäre er nicht als schwaches Kind gekommen, sondern in Macht und Stärke. Es ist also auch nicht sein Ziel gewesen, den Lebensstandard der Welt zu erhöhen oder nur Unwissenheit auszurotten. Wir kennen ja die Worte aus dem Evangelien, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Matthäus zum Beispiel, Matthäus Kapitel 1, das erste Evangelium im Neuen Testament. Und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So sagt es der Engel zu Josef. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das heißt also, die Erfüllung der Aufgabe von Jesus kann man nicht getrennt sehen vom Kreuz auf Golgatha. Es beginnt mit Holz, mit einer Krippe und es endet mit Holz am Kreuz. Jesus wird als Passahlamm einmal die Verheißung erfüllen, die den Juden im Passahfest vor 1500 Jahren vor der Geburt Jesu gegeben worden ist. Er wird sein Volk retten durch seinen Akt, dass er das Passahlamm wird und sich opfert. Wenn wir die Einfachheit und die Größe all dessen erkennen, müssten wir zum Staunen kommen. Es gibt einen Grund, warum die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus, in der Krippe liegt, unsere Sünde. Weil Gott die Welt liebt, ist er nicht nur gekommen, um die Folgen des Sündenfalls zu beseitigen, sondern es geht ihm noch vielmehr darum, das Grundproblem, aus dem sich alle Probleme ergeben haben, das wirkliche Dilemma des Menschen zu beseitigen. Viele denken immer noch vielleicht, man bräuchte Erkenntnis und das wäre die Rettung. Oder sie vertrauen immer noch, dass der Mensch einmal vernünftig würde. Gott sagt, dass wir verloren sind, weil unsere Schuldproblematik zwischen ihm und uns nicht geklärt ist. Gott weiß, dass der Mensch ein Sünder ist. Ein Sünder jedoch, der unglaublich viel Liebe und Zuwendung braucht. Und Jesus ist gekommen, um sein Volk von den Sünden zu retten. Das ist doch das zentrale Anliegen, dem alles andere unterzuordnen ist. Was werden wir aber mit diesem Jesus tun? Was werden Sie heute an diesem Weihnachten 98 mit ihm anfangen? Sie, die Sie der Einladung zum Geburtstagsfest gefolgt sind und heute hier sind. Viele glaubten an ihn, als er noch ein Kind in der Krippe war. Die Hirten zum Beispiel, trotz der Begrenztheit bestimmt ihres Verständnisses, sie, von ihnen heißt es immerhin, sie kehrten um und priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Sie haben vielleicht nicht das ganze Ausmaß begriffen, aber sie haben etwas verstanden. Sie wussten, dieses Kind ist anbetungswürdig. Obwohl sie sicher nicht so ein genaues Verständnis hatten wie wir heute, weil wir das ganze Neue Testament jetzt haben und lesen können, was kam. Obwohl man also sich vorstellen muss, sie kannten nur das Alte Testament, haben sie doch ein gewisses Verständnis gehabt und das führte sie zum Glauben. Zweifelsohne gab es auch viele, die nicht glaubten. Die Hirten breiteten das Wort aus, was das zu ihnen gesagt war. Was haben die anderen, die das Wort gehört haben, mit diesem Wort angefangen, mit dieser Nachricht? Das ist immer die Frage. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Also ohne Zweifel waren die, die sich wunderten, in zwei Lager geteilt. Die einen glaubten und andere zweifelten. Ist doch nur ein Kind. Wie alle Kinder auch, haben die gedacht. Und die anderen haben gedacht, es könnte sein, dass er es ist, der Verheißene. Wir wissen zum Beispiel genau, was Herodes tat, als er davon hörte. Der machthungrige Mensch hatte Angst, dass jetzt jemand käme, der ihm die Macht nimmt. Er hatte nichts anderes im Sinn, als das Kind Jesus zu töten, bevor Jesus überhaupt tätig werden konnte. In den meisten Fällen war die Reaktion nicht so extrem. Manche sagten sicher, das kann ich nicht glauben. Andere wiederum zuckten mit den Achseln und sagten, schön und gut, aber ich brauche das ja nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr lange gedauert hat, bis die Hirten die ersten ablehnenden Reaktionen auf ihre Nachricht zu hören bekamen. Die Hirten waren jedoch überwältigt von dem, was sie erlebt hatten. Und wenn sie durch die Straßen von Bethlehem ging und zu den Leuten sprachen, dann hat sie es wahrscheinlich sehr erstaunt, wenn jemand sagte, also das glaube ich nicht. Oder wenn sie jemanden begegneten, der sich überhaupt nicht dafür interessierte. Diese Menschen, die die Botschaft der Hirten hörten, trafen jedoch eine lebenswichtige Entscheidung. Und sicher haben einige von ihnen die Gelegenheit verpasst, auf ewig gerettet zu werden, weil sie der Botschaft der Hirten nicht geglaubt haben. Oder weil sie meinten, einen Erlöser nicht nötig zu haben. Und wie steht's mit uns? Wir hören die Botschaft jedes Jahr um diese Zeit. Haben wir geglaubt, während wir im Geist mit den Hirten den Hügel hinuntergelaufen sind, das Kind in der Krippe angeschaut haben? Wenn ja, so ist es wirklich wunderbar, denn das heißt, dass wir Christen sind. Wir müssen jedoch einen Schritt weiter gehen und mal fragen, was bedeutet das eigentlich für mich und mein tägliches Leben, wenn es nach diesen Feiertagen wieder losgeht? Zur Weihnachtszeit stellen wir Weihnachtsbäume auf, elektrische Eisenbahnen, vielleicht singen wir und hören eine Predigt. Aber diese Dinge müssen etwas bedeuten für unseren Alltag, wenn es für uns wirklich relevant sein soll. Ich glaube, wir können nur zur Antwort kommen, wenn wir bei den Hirten auf dem Feld beginnen und dann in Gedanken das Lukas-Evangelium weitergehen. Also nachdem die Hirten mitten in ihrem alltäglichen Leben, mitten in ihrer natürlichen Umgebung von der wunderbaren Botschaft berührt worden sind und zum Glauben an den Heiland der Welt gekommen sind, wäre es da vorstellbar, dass einer der Hirten sagen würde, ist ja enorm, dass ich Christus, den Messias, gesehen habe, auf den die Juden so lange gewartet haben. Es ist wunderbar, dass ich an ihn geglaubt habe und dass ich später einmal im Himmel sein werde. Aber auf mein jetziges Leben, nachdem ich wieder umgekehrt bin, an meinen Arbeitsplatz, auf das Feld, bei den Herden, da hat das keinen Einfluss. Ich glaube, diese Haltung ist für einen Menschen, der zu einem lebendigen Glauben gekommen ist, gar nicht vorstellbar. Lukas berichtet uns, dass die vier Fischer, nachdem Jesus sie als seine Jünger berufen hatte, alles hinter sich ließen und ihm nachfolgten. Es hieß vom Zöllner, er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Also der Glaube hatte Folgen. Er hatte die Nachfolge zur Folge, er hatte Konsequenzen. Obwohl die Hirten sicher nicht zu einer ganz bestimmten Handlung berufen waren, hat sich bestimmt doch ihr Leben geändert, weil ihr Glaube lebendig war. Und weil die Hirten uns allen recht ähnlich waren, die wir mitten aus dem Alltag gerissen heute wieder einmal mit der übernatürlichen Botschaft der Liebe Gottes zu uns konfrontiert sind, mussten sie sich sicherlich auch mit einer Reihe von alten Sünden und Dingen, die ihnen anklebten, auseinandersetzen, als sie in ihr Alltagsleben zurückkehrten. Im Licht ihres Erlebnisses, im Licht ihres Verständnisses ist es kaum vorstellbar, dass sie aber wie in ihrem Leben bisher weitergelebt haben, als sei dies so selbstverständlich. Sie haben bestimmt einiges bereut. Es hat ihnen bestimmt einiges Leid getan. Es wird so gewesen sein, dass sie von nun an alles daran gesetzt haben, dieses neue Leben zu erfassen. Als Johannes der Täufer den Weg für die Verkündigung des Evangeliums vorbereitete, heißt es von ihm, er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Als Jesus seine Verkündigung begann, später als er 30 Jahre alt war, war die Botschaft die gleiche. Matthäus 4, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Man darf die Notwendigkeit der Buße, also der Umkehr, beginnt mit Umdenken, nicht wegdiskutieren. Das ist ein Grundbestandteil der christlichen Botschaft, auch noch heute, am Ende des 20. Jahrhunderts. Es gibt keinen Christen, der auf wahre Reue über sein bisheriges Leben ohne Gott, der einfach darauf verzichten könnte. Hoffentlich gehen wir aber noch weiter und bemühen uns, ein neues Leben zu erobern. Wir können uns gut vorstellen, wie ein Hirte von dem ersten Menschen, dem er seine Geschichte erzählte, sofort verspottet wurde. Können wir uns auch vorstellen, dass er deshalb allein schon aufhörte, von seiner Erfahrung zu reden? Bestimmt sitzen unter uns heute auch welche, die schon erlebt haben, wie ihre Clique anfangen, etwas komisch anfing, etwas komisch zu gucken, wenn sie mal mit dem Glauben anfingen oder mit Gott oder mit Jesus oder dass sie doch noch in die Kirche gehen. Vielleicht wollte man nicht zuhören, wurde auch gleich entmutigt. Aber dies alles wird, wenn es tiefer gegangen ist bei uns, uns nicht zum Schweigen bringen. In einer Welt, die keine Ehrfurcht mehr hat vor Gott, ist die Verfolgung von glaubenden Menschen ganz natürlich. Darauf hat Jesus uns schon vorbereitet. Aber mit diesen Anfeindungen muss man einfach rechnen, wenn wir Jesus ernst nehmen wollen. Wir sind doch heute hier, um seinen Geburtstag zu feiern. Wir dürfen aber deshalb nicht aufgeben, weiterzugehen. Vielmehr sollen wir allen Spott im Vertrauen und Gehorsam hinnehmen und uns freuen, dass wir im Himmel auch für unsere Treue gegenüber Gott, auch wenn das nicht immer bedeutet, dass wir geschätzt werden, belohnt werden. Man stelle sich einmal die Hirten vor oder einen, der gerade aus dem Stall kommt in Bethlehem und vom Anblick dieses Kindes überwältigt ist. Wie würde er wohl reagieren, wenn er von jemandem angepöbelt würde? Können wir uns vorstellen, dass er sofort seine große Hirtenfaust ballen würde und diesen Menschen zu Boden schlagen würde? Er hat doch eben noch gehört, Friede auf Erden. Die Engel hielten keine langen theologischen Vorträge, aber sie verkündeten klar das Ziel dessen, was in Bethlehem beginnen sollte. Und was sollte beginnen? Der Durchbruch des Friedens Gottes in unsere Welt. Es ist der Friede, der in der Herrschaft Christi im tausendjährigen Reich auf dieser Erde und in der Ewigkeit seine vollständige Erfüllung finden wird. Jesus verkündigte Friedfertigkeit als eine ganz allgemeingültige Verhaltensweise. Wörtlich Jesus als erwachsener Mann: Ich sage euch, die ihr zuhört, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Schwer? Wir können zwar auf dieser Erde keinen absoluten Frieden verwirklichen, aber wir sollen schon jetzt Vorboten dieses Friedens sein, der durch Gott in Jesus Christus auf die Welt kam. Wir sollen versöhnte Menschen sein, die als mit Gott Versöhnte auch Versöhnung mit anderen anstreben. Wir werden in unseren persönlichen Beziehungen, in Ehe, Familie, Gemeinde und Beruf keine perfekten Menschen werden. Wir werden nie Vollkommenheit erreichen. Es fällt uns manchmal schwer, nicht zurückzuschlagen mit Worten oder mit Taten. Aber das Gebot des Herrn sollte keine Theorie bleiben. Oder stellen wir uns einmal die Situation vor, wie ein Hirte, der von der Krippe des Heilands gerade kam, einem Mann in zerrissenen Lumpen begegnete und dieser zu ihm sagt: Ich muss dir die Mark zurückgeben, die ich dir schulde. Ich habe sie in meiner Tasche. Aber wenn ich sie dir gebe, dann kann ich mir nichts zu essen kaufen. Könnte der Hirte nach dem Wunder der Begegnung mit dem Erlöser der Welt seinen Schuldner daraufhin am Kragen packen, seine Taschen durchsuchen und ihn ohne Mitleid hungrig in die Nacht schicken? Jesus als Erwachsener hat gesagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater, himmlischer Vater, barmherzig ist. Der Maßstab unserer Barmherzigkeit sollte die Barmherzigkeit sein, die der Vater uns erwiesen hat. Es ist nicht möglich für einen Christen, einfach die Gegenwart Jesus zu erleben und doch in praktischen Bereichen des Lebens unbarmherzig zu bleiben. Stellen wir uns vor, einer der Hirten würde aus seinem heimatlichen Ort weggehen und in eine neue Ortschaft kommen, wo nun Abend für Abend zusammen mit anderen Hirten am Feuer gesessen wird. Wäre es möglich, dass er sein einzigartiges Erlebnis, das er in Bethlehem gehabt hat, für sich behält? Dass er nicht davon erzählt, dass er es mit keinem Wort erwähnt? Sicher nicht. Das Weitersagen der frohen Botschaft ist auch so etwas, wo wir Deutschen uns so schwer mit tun. Religion ist Privatsache, ja? Geht keinem was an. Wie viele Trauergespräche habe ich gehört und erlebt, wo ich erleben musste als Pfarrer, auch in dieser Stadt, dass nicht einmal Ehepartner darüber ein Wort gewechselt haben. wo der engste Angehörige, der Ehepartner, über seinen verstorbenen Mann oder über seine verstorbene Frau nicht sagen konnte, was dieser über Gott dachte. Nicht einmal in der Ehe drüber gesprochen. Privatsache. Eingeschlossen. Das Weitersagen der frohen Botschaft ist ebenfalls ein Gebot für alle, die nachfolgen wollen. Jesus sagte: Geh wieder heim und erzähle, was Gott dir für große Dinge getan hat, als er einen geheilt hat. Und es heißt, er ging hin und verkündete durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte. Wer mit Gott was erlebt, der kann auch erzählen. Wir wissen von Jesus selbst, dass er viel gebetet hat. Wie steht es mit unserem Gespräch mit Gott? Kriegen wir das mal über die Lippen, wenigstens am Tisch, an Weihnachten, dass wir ein Tischgebet sprechen? So ganz natürlich, dass wir Danke sagen, dass er reich gedeckt ist. Nachdem die Hirten die Herrlichkeit gesehen hatten, ist es kaum denkbar, dass sie sich selber immer noch für den Mittelpunkt des Universums gehalten haben, nachdem sich alles andere richten musste. Die Herrlichkeit Gottes war sicher zu überwältigend, als dass es den Hirten überhaupt in den Sinn gekommen wäre, sich selbst in irgendeiner Weise mit Gott zu vergleichen. Auch für Jesus später, als Erwachsener, er ließ nie einen Zweifel daran, dass es für den Menschen nicht gut ist, seine eigene Person im Mittelpunkt zu stellen. Er zeigte: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder der Materialismus. Hätte der Materialismus für die Hirten, die einen Blick in die Welt Gottes geworfen hatten, noch eine akzeptable Lebensphilosophie sein können? Oder mussten sie das Erlebnis der Herrlichkeit Gottes, musste sie das nicht zu einer völligen Änderung ihrer Wertmaßstäbe führen? Ich glaube es unbedingt. Die vielen Geschenke an Weihnachten, die verdecken doch manchmal wirklich das Geschenk, um das es geht. Wenn die Hirten gebildete Menschen gewesen wären, was sie nicht waren, dann hätte der Materialismus als Philosophie für sie sehr attraktiv sein können, als Weltanschauung. Aber auch im praktischen Leben passt das Klingeln von aufgehäuftem Geld einfach nicht zu der Realität eines solchen Gotteserlebnisses. Jesus als Erwachsener: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Nachdem die Hirten das Christuskind angeschaut hatten, waren sie also verändert. Wenn du und ich, wenn wir Weihnachten anschauen, dann wird uns das auch verändern. Und wir werden zu wichtigen Menschen in dieser Welt, nämlich Menschen, die endlich wieder stolz sein können auf den Glauben an einen Gott, der sich zu uns aufgemacht hat. Gott kommt zu uns. Wir müssen uns nicht ständig zu ihm bemühen, haben wir eben gehört. Das ist eine ganz tolle Religion. Das ist, richtig verstanden, sogar das Ende der Religion. Denn es gibt keine Religion, die einen Gott hat, der so menschlich wurde. Und dann werden wir auch nicht schweigen können davon. Also hören, gehen, sehen, selber aneignen und dann verbreiten. Und wer nicht reden kann, der kann im Glauben aktiv werden, in sozialer Hinsicht, in diakonischer Hinsicht oder an anderen Stellen. Auf jeden Fall wird unser Leben davon verändert werden. Das wünsche ich uns, das wünsche ich auch mir immer wieder neu, und dass Weihnachten mit uns geht in dieses neue Jahr und nicht in ein paar schöne Tage, die mit besonderem Glanz ausgefüllt waren, eingesperrt bleibt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.